RD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Scham ist ein Gefühl, das mich seit vielen Jahren beschäftigt. Meist, weil es mich hemmt oder blockiert und weil es sich verdammt unangenehm anfühlt. Manchmal hält mich meine Scham sogar davon ab, Dinge zu tun, aus Angst, dass mich dann alle schief angucken. Deshalb habe ich Bekannte gefragt, wie sie mit ihrer Scham umgehen.
Es hat auch irgendwie was gebracht, sich dort zu schämen. Dass ich mich jetzt sehr gut an dieses Gefühl erinnern kann und an die Situation und dass ich so eigentlich nicht wieder handeln möchte. Und wenn ich in so ein Muster komme, ich das relativ schnell erkenne.
Und dann habe ich sofort meinen Laptop ausgepackt und habe dieser Person eine Mail geschrieben und habe die Situation nochmal erklärt. Ich habe gemerkt, dass es nicht in Ordnung war und es tut mir so leid. Und es war mir halt einfach wichtig.
Also eigentlich finde ich, der beste Umgang mit Scham ist einfach, es zuzugeben, dass man sich schämt.
Bei diesen Antworten musste ich aufhorchen. Hat sich Schämen auch etwas Gutes an sich?
Scham. Wann sie hemmt und wann sie hilft. Von Fabiana Blasco.
Können Schamgefühle in bestimmten Situationen doch hilfreich sein? Und warum fühle ich mich eigentlich so oft gehemmt von meiner Scham?
Zurückbleiben bitte.
Mit vielen Fragen fahre ich nach Berlin. Zu dem Psychotherapeuten und Analytiker Dr. Jens Tiedemann. Jens Tiedemann hat zum Gefühl der Scham promoviert und ist für seine Schamexpertise auch über Berlin hinaus bekannt. Hallo. Menschen wenden sich an ihn, weil sie darunter leiden, sich zu schämen und peinlich zu finden. Ein breites Bücherregal im Sprechzimmer seiner Kreuzberger Praxis reicht bis unter die Decke. Der Raum ist stilvoll eingerichtet, Jens Tiedemann elegant gekleidet. Offen gestanden erfasst mich beim Betreten der Praxis sofort ein Gefühl der Unsicherheit. Bin ich in Tiedemanns Augen dem Anlass entsprechend passend angezogen? Seit Jahren kann ich mich von meinem Lieblingsshirt nicht lösen, obwohl es mittlerweile ein paar Löcher im Ärmel hat. Ich schäme mich, überspiele die peinliche Situation, aber mit übertriebener Souveränität. Jens Tiedemann setzt sich in einen dunkelroten Sessel. Ich sitze ihm gegenüber. Auf dieselbe Art und Weise, wie er sonst seine Patienten und Patientinnen empfängt. Mich beschäftigt die Frage, ob es normal ist, dass ich mich so oft für, objektiv gesehen, banale Dinge schäme. Deshalb will ich wissen, wofür sich seine Patienten und Patientinnen schämen.
Scham, ganz allgemein gesagt, ist hochsubjektiv. Es gibt so ein paar Klassiker, für die man sich schämt. Nacktheit, Körperscham, der Verlust der Körperkontrolle sozusagen bei älteren Menschen gehört dazu. Die Scham, darüber aus einem nicht so sozial anerkannten Herkunft zu kommen. Ich habe auch Patienten, die haben tatsächlich von ihrer Ostscham gesprochen, nur als Beispiel. Es muss nicht eine Herkunftsscham sein, es kann auch die Scham sein, dass man arbeitslos ist zum Beispiel.
Körperscham, Nacktheit, Herkunftsscham – das sind ja alles Dinge, für die Menschen nichts können. Wieso schämen wir uns dafür?
Scham wird in der Psychoanalyse meistens auch so definiert, dass es eine Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Zustand ist. Also wie ich gerne wäre und wie ich mich tatsächlich erlebe. Also wenn ich das Bild von mir habe, dass ich gerne ein intellektuell eloquenter Mensch bin und mich aber erlebe, dass mir nichts Passendes einfällt, dann kann ich Scham erleben, weil ich das Ideal habe, jemand anders zu sein.
Man hemmt sich also selbst. Ich frage den Therapeuten, ab wann ist Scham krankhaft?
Ich werde das häufiger gefragt, gibt es denn typische Schamkrankheiten, also psychische? Das gibt es nicht. Es gibt schon bestimmte psychische Krankheiten, wo Scham eine sehr große Rolle spielt. Suchterkrankungen zum Beispiel, Essstörungen, die einen großen Teil auch meiner Arbeit ausmachen. Kann aber auch eine bestimmte Art von Depression sein. Es gibt auch Schamdepressionen.
Psychoanalytisch werde Depression zwar eher mit Schuld in Verbindung gebracht.
Aber es gibt auch Schamdepressionen, sogenannte narzisstische Depressionen, wo ich mich dafür schäme, dass ich eben nicht derjenige bin, der ich sein möchte.
Aus Angst, sich zu schämen, ziehen sich Menschen oft zurück, um mögliche peinliche Situationen zu vermeiden. Das kann zu sozialer Isolation und in Folge zu Depressionen führen. Jens Tiedemann erzählt mir, dass er andere Schamgefühle aus seiner Kindheit kenne. Er sei im Ausland aufgewachsen und habe sich dort oft als Außenseiter gefühlt.
Und das ist ja auch, um gleich zum Kern der Scham zu kommen, die Hauptangst, so eine psychosoziale Katastrophe ausgeschlossen zu werden aus der Gesellschaft.
Diese Angst sitzt tief in uns. Sie entstammt einem evolutionären Programm.
Also Schuld und Scham sind beides Affekte. Wir sagen auch Über-Ich-Affekte in der Psychoanalyse dazu. die drohen, dass ich aus der Gesellschaft ausgeschlossen werde. Das ist die größte Angst. Früher, in früheren Gesellschaften, hat es unter Umständen den Tod bedeutet. Heute haben wir es eher so, diese Fear of being left out, wie man so schön sagt. Und die meisten Menschen heutzutage haben ja nicht Angst vor irgendwelchen Mammuts, die durch die Gegend laufen, sondern tatsächlich vor der sozialen Ächtung.
Wir schämen uns, wenn wir soziale Normen und Konventionen gebrochen haben. Diese Normen und Konventionen strukturieren unser Zusammenleben. Scham hält letztlich das soziale Gefüge zusammen. Wenn wir uns nicht konform verhalten, droht der soziale Ausschluss. Oder positiv formuliert, dass wir uns schämen, bringt uns dazu, uns unseren Mitmenschen gegenüber korrekt zu verhalten. Das ist das Gute an der Scham. So wie es mir meine Freundin Dana erzählt hat. Weil sie sich in einer Situation nicht gut gegenüber einer anderen Person verhalten hatte, schämte sie sich und entschuldigte sich schließlich.
Ich weiß nicht, wie ich da in diesem Zug saß und dachte, oh mein Gott, da hast du halt jetzt wirklich was richtig Dämliches gemacht. Also jemanden so zu verprellen, das hat niemand verdient. Und dann habe ich sofort meinen Laptop ausgepackt und habe dieser Person eine Mail geschrieben und habe die Situation nochmal erklärt.
Aber woher weiß ich, welches Verhalten korrekt ist und für welches Verhalten ich mich schämen soll?
Warum soll ich mich denn schämen?
Wenn ich kleine Kinder in meinem Bekanntenkreis beobachte, wie die 6-jährige Nora, habe ich den Eindruck, dass die sich kaum schämen. Die haben offenbar keine Angst vor der psychosozialen Katastrophe, dem sozialen Ausschluss.
Es ist kein Gefühl, mit dem wir auf die Welt kommen, das von Anfang an da ist. Es ist keines der sogenannten Primärgefühle.
In der Psychologie ist viel zu den Basisemotionen geforscht worden. Das Wissen hat sich in der Folge stille Freude, rasende Wut, Nuancen der Emotionen damit ausführlich beschäftigt. Zu den Primärgefühlen gehören Wut, Angst, Neugier, Trauer, Vertrauen, Ekel, Überraschung und Freude.
Hast du dich schon mal geschämt?
Nein.
Scham ist ein sogenanntes komplexeres Gefühl, das erst so mit 1,5 Jahren, 2 Jahren auftaucht, nicht früher. Nicht zufällig in dem Alter, das ist dann, wenn kleine Kinder sich von außen auch betrachten können. Also eine sogenannte objektive Selbsterkenntnis.
Nora ist 6 Jahre alt. Schämt sie sich vielleicht doch manchmal?
Oder ist dir manchmal was peinlich?
Einmal war ich noch so richtig klein, da war ich bei meiner Tagesmutter. Da ist es irgendwie so gewesen, dass ich so rumgelaufen bin und habe ich so gesungen, ich bin eine Frau. Und es war irgendwie, wenn ich jetzt daran denke, ist es mir schon peinlich. Ja, weil als kleines Kind macht man ja manchmal so eine Sachen und denkt davor gar nicht so richtig nach. Da war ich halt noch klein und wusste nicht so richtig, was es dann so bedeutet.
Um sich schämen zu können, muss ein Kind die Fähigkeit besitzen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, also einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Das meint Jens Tiedemann, wenn er von der objektiven Selbsterkenntnis spricht. Denn was Scham in uns auslöst, ist der reale oder imaginierte Blick der anderen. Wir stellen uns vor, dass andere uns peinlich finden, dass sie uns abwerten.
Klassisches Beispiel, ich gehe raus und mich legst wegen Glatteis auf den Rücken. Das allererste, was ich gemacht habe, als ich mich auf den Hintern gelegt habe, ich habe geschaut, ob mich jemand gesehen hat. Also alleine das zeigt schon, ich laufe als Mensch auch immer mit so einem fantasierten Blick durch die Gegend, wie sehen mich andere.
Die Struktur der Scham ist so, ich schäme mich für etwas, das verborgen bleiben soll vor jemandem.
Dr. Regine Munz ist Privatdozentin an der Theologischen Fakultät der Universität Basel. Ihrer Ansicht nach besteht das Schamgefühl aus 3 Komponenten. Die erste Komponente ist der Schaminhalt. Nehmen wir das Beispiel von Dr. Tiedemann. Er schämt sich dafür, auf der glatten Straße ausgerutscht zu sein. Die zweite Komponente ist, dass dieser Schaminhalt hätte verborgen bleiben sollen. Und die dritte Komponente sind die Zuschauer.
Also dass diese Schamzeugen, wie es jemand mal genannt hat, dass diese Schamzeugen und Zeuginnen das sehen.
Der erste Blick, mit dem wir als Kinder konfrontiert werden, ist meistens der Blick der Eltern. Mit den Jahren lernen Kinder, was sie dürfen und was nicht. Und schämen sich vor ihren Eltern, wenn sie zum Beispiel zu lange im iPad gedaddelt haben. Wie der 7-jährige Mike.
Wann war das letzte Mal, dass du dich geschämt hast?
Als mein Bruder gesagt hat, dass ich angeblich 4 Stunden am iPad war, aber das stimmte nicht.
Diese Entwicklung der kindlichen Selbsterkenntnis wird in der christlichen Schöpfungsgeschichte von Adam und Eva veranschaulicht, erklärt mir Regine Munz. Die entsprechende Bibelstelle ist schnell gefunden. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 7 im Alten Testament.
Also, beide haben gegessen und dann, da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter und machten sich Schürze.
Erst die Selbsterkenntnis löst die Scham von Adam und Eva aus. Dieses Gefühl drückt sich in ihrem Körper aus. Von der Seelsorgerin Regine Munz möchte ich wissen, ob sie im Sündenfall von Adam und Eva auch Gutes an der Scham erkennen kann.
Also Adam und Eva werden dann aus dem Paradies vertrieben, weil ja Gott merkt, sie schämten sich, weil sie sich verbergen. Und dann im Laufe dieser Vertreibung heißt es so schön, und er machte ihnen Schürze. Und das ist ja die Anerkennung der Schutzbedürftigkeit der Menschen, dass ihre Schamhaftigkeit anerkannt wird und beschützt wird. Und das finde ich eine ganz schöne Geste und was ganz Schönes, wenn man das so liest, wie dieses Schutzbedürfnis fast wie geadelt wird.
Noch etwas Gutes an der Scham ist also ihre Schutzfunktion. Scham schützt unsere körperlichen Grenzen, Intimität und Privatsphäre. Meine Freundin Lara erlebt öfter Situationen, in denen sie unsicher ist, wie viel sie von sich zeigen möchte.
Also ich stehe so mit mehreren Menschen zusammen bei einem Konzert und genau, die Leute um mich herum tanzen schon so ein bisschen, wippen so mit. Andere Leute, ja, sie tanzen immer mehr und doller und wilder. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mich auch mehr bewegen möchte. So gesehen zu werden oder so Aufmerksamkeit zu erregen. Irgendwie gibt es einen Drang in mir, aber ich traue mich nicht so richtig.
Wie fühlt sich das jetzt gerade an, darüber nachzudenken?
Bisschen einengt und so unsicher.
Der Berliner Psychotherapeut Jens Tiedemann nennt die Scham daher Wächterin unserer Privatheit. Diese Wächterin scheint aber oft dann zu versagen, wenn Menschen in den sozialen Medien unterwegs sind. Dr. Regine Munz.
Wenn ich gewisse Dinge poste oder eben nicht poste oder wenn ich gewisse Dinge auf Facebook stelle oder jemand ein Bild von mir gebe, das dann irgendwann mal tausendfach bei anderen Leuten landet, dann setze ich mich ja eigentlich der Verletzung meiner Schamgrenzen aus. Also das ist ja auch eine Gefährdung, der ich mich aussetze. Und zu merken hier, ja, also ich wähle mir wirklich genau aus, wem ich was zeige und da ist das Internet vielleicht nicht so der richtige Ort.
Wer zu viel von sich preisgegeben hat, leidet oft später darunter. Jens Tiedemann nennt das Schamkater. Dass ich manchmal sprichwörtlich im Boden versinken oder die Zeit zurückdrehen will, dabei mein Herz rast und ich ins Schwitzen komme, hat also wirklich gute Gründe. Nämlich, dass ich eine verletzliche Seite von mir gezeigt habe oder dass ich gegen eine soziale Norm verstoßen habe. Sowohl der Therapeut Jens Tiedemann als auch die Theologin und Seelsorgerin Regine Munz haben mir die Scham als ein individuelles Gefühl erklärt.
Freie Universität, Tierplatz.
Weil ich wissen will, was an meinen Schamgefühlen durch gesellschaftliche Umstände bedingt ist, besuche ich den Emotionssoziologen Professor Christian von Schewe an der FU Berlin.
Hallo, guten Tag.
Christian von Schewe stimmt der Auffassung zu, dass Menschen sich dann schämen, wenn ihr innerstes Selbst angegriffen wird. Wenn sie Unzulänglichkeiten feststellen, die ihrem Idealbild widersprechen. Aber
die Unzulänglichkeit liegt eigentlich nicht bei mir als Individuum, sondern es sind soziale Strukturen, Umstände, die sozialen Verhältnisse, die einfach dafür sorgen, dass ich bestimmte Dinge nicht erreichen kann, die aber von mir erwartet werden. Und das ist natürlich eine Quelle der Scham.
Von Schewe beobachtet, dass die fortschreitende Individualisierung der Gesellschaft immer mehr Anlässe schafft, sich zu schämen. Denn erhöhte individuelle Leistungsanforderungen bieten eben auch mehr Möglichkeiten zu scheitern und sich infolge dafür zu schämen. Dabei scheint es, als wäre man selbst einzig und allein verantwortlich für dieses Scheitern.
Und das sehen wir, glaube ich, ganz oft, oder mir fällt es sehr stark auf, gerade auf Social Media, wenn man sich Sachen von sowas wie Selbstoptimierung, Self-Care, auch Awareness etc. anguckt. Das sind ganz oft Programme der Verhaltenssteuerung, die aber am Selbst ansetzen. Ja, also ich selber muss jetzt irgendwie den Yoga-Retreat machen, damit ich den Anforderungen des modernen Erwerbslebens gerecht werde, damit ich mich weiter auch mental und körperlich so optimieren kann, dass ich bei diesem Rennen mithalten kann.
Aus diesem Rennen wurde meine Freundin Mia kürzlich geworfen. Nach einer Knie-OP hieß es für sie, Bein stillhalten, im Bett bleiben. An Erwerbsarbeit oder andere Form von Leistung war nicht zu denken.
Also ich glaube, was auch noch dazu gekommen ist in der Situation, ist, dass ich gemerkt habe, ich muss andere Menschen um Hilfe bitten und ich bin komplett abhängig. Also ich kann einfach nicht aufstehen, ich kann mir nicht einen Tee holen, ich habe einfach zwei Krücken und ich muss andere Menschen um Hilfe bitten. Und ich glaube, das ist für mich ganz schlimm. Und in dem Moment habe ich mich, glaube ich, auch so geschämt, so abhängig zu sein und auch so verletzlich.
Immer leistungsfähig, belastbar und kompetent. Mit diesen Anforderungen sehen sich Menschen heute in ihrem Alltag permanent konfrontiert. Und das beginnt schon in Jugendjahren.
Wir alle kennen ja irgendwie die Situation in der Schule. Man muss an die Tafel, der Mathelehrer sagt, komm an die Tafel, rechne vor. Und man kriegt es nicht hin, obwohl man es eigentlich gerne hinkriegen möchte. Also man hat sozusagen die Erwartung an sich selber, das gut machen zu wollen. Und man kriegt es einfach nicht hin. Und das ist natürlich eine Situation von Scham und auch Beschämung. Also ich glaube, so Situationen der Prüfung, in denen es um Wissen und Kompetenzen geht, sind immer schamanfällige Situationen.
Parallel zu diesem gesamtgesellschaftlichen Zuwachs der Scham beobachtet Christian von Schewe eine gegensätzliche Entwicklung. Eine Abnahme des Schambewusstseins im öffentlichen Diskurs.
Die sprichwörtliche Schamlosigkeit von Donald Trump ist ja irgendwie so ein Thema, was man immer wieder mitbekommt. Das ist jemand, der sich einfach überhaupt nicht an soziale Normen, Regeln und Konventionen hält.
Hate Speech und Public Shaming. Also das bewusste Überschreiten von Schamgrenzen können die Normen verschieben, warnt er. Und manche Menschen schämen sich dann gar nicht mehr. Gerade Ex-Präsident Donald Trump ist jemand, der in seinen Reden oft ganze Menschengruppen abwertet und beschämt. Mit fatalen Folgen.
Sobald sozusagen solche Degradierungen oder Herabsetzungen des Selbst einhergehen mit der Zugehörigkeit von Menschen zu bestimmten Gruppen oder Statusgruppen in der Gesellschaft, dann wird es zu einem gesellschaftlichen Problem, weil bestimmte Gruppen dauerhaft abgewertet werden, dauerhaft herabgesetzt werden und sich in sowas wie chronischen Schamspiralen, so könnte man es vielleicht nennen, bewegen, was sozusagen sozial und gesellschaftlich problematisch ist, aber natürlich auch sicherlich aus einer psychologischen Perspektive individuelle Probleme, zum Beispiel von mentaler Gesundheit, zur Folge hat.
Menschen mit Migrationsgeschichte, Queers, Arme und Geflüchtete. Sie alle sind vielfältigen Formen der Beschämung ausgesetzt. Eine Gruppe, die in vielen Kulturen und dauerhaft beschämt wurde und immer noch wird, sind Frauen, sagt die Historikerin Professor Ute Frevert, Direktorin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut. Sie hat sich in ihrer Forschung umfassend mit der Kulturgeschichte von Gefühlen und speziell der Scham beschäftigt.
Also klassischerweise sprechen wir über die Zeit des 19. Jahrhunderts, aber auch bis weit ins 20. Jahrhundert hineingehend, sind Frauen sozusagen das schamhafte Geschlecht. Das müssen sie sein, das sollen sie sein, das gehört zu ihrem Geschlechtscharakter, dass sie sich für alles und jedes schämen.
Auf diese Weise wurden Frauen stärkeren Normen unterworfen, was zu verbergen ist und was nicht. So müssen und mussten Frauen in vielen Gesellschaften und Religionen ihre Beine, Gesichter oder Haare verdecken. In der Rebellion gegen diese Schamgrenzen sieht Ute Frevert ein emanzipatorisches Moment.
Die MeToo-Bewegung ist für mich eine Bewegung gewesen, die genau mit dieser weiblichen Schamkultur eigentlich gebrochen hat, indem sie gesagt hat, ich schäme mich jetzt nicht dafür, dass jemand anderes mir zu nahe getreten ist, in welcher Form auch immer, weil das ja eigentlich, sagen wir, in der Erziehung gemäß etwas ist, was ich selber verursacht habe, weil ich mich nicht schamhaft genug betragen habe, weil ich eine zu kässe Lippe riskiert habe, weil ich einen kurzen Rock getragen habe, wie auch immer. Diese Art von Selbstscham, also ich schäme mich über etwas, was mir jemand anders angetan hat, weil ich davon ausgehe, dass ich dem Vorschub geleistet habe.
Beschämung kann also genutzt werden, um Macht über Gruppen auszuüben. Historisch wurden auch Normverstöße einzelner Menschen durch Beschämungspraktiken sanktioniert, erklärt mir Frevert. Klassisches Beispiel sei der Pranger im Mittelalter gewesen. Im Nationalsozialismus wurden jüdisch-nicht-jüdische Liebespaare durch städtische Straßen getrieben mit Schildern um den Hals, die sie verhöhnten und als Rasseschänder brandmarkten. Heute geht Beschämung nicht mehr nur von oben, von staatlichen Akteuren aus. Ganz normale Menschen nutzen Plattformen in den sozialen Medien, um andere Menschen in oftmals beleidigenden Posts bloßzustellen. Das hört sich zunächst nach einer unsympathischen Strategie an, die ich intuitiv ablehne. Aber dann nennt Ute Frevert ein weiteres Beispiel.
Wenn man sieht, wie zum Beispiel Fridays for Future dann irgendwo in Flughäfen große Transparente enthüllen oder Fluggäste an ihre CO2-Emissionen erinnern, dann ist das auch ein Versuch dieser Gruppe, über die Beschämung einer anderen Gruppe selber mächtiger zu werden und Macht auch über diese Gruppe und in der Gesellschaft zu gewinnen.
Sofort kommen mir Trendwörter wie Fleisch- oder Flugscham in den Sinn. Man schämt sich fürs Fliegen oder Fleischessen, weil Flugzeuge und die Fleischproduktion Umweltschäden verursachen. Ich frage Ute Frevert, ob sie diese Art von Beschämung für vertretbar hält.
Darüber gibt es ja eine große Auseinandersetzung unter Aktivisten und Aktivistinnen, aber auch unter Protestforschern und Forscherinnen, die fragen, wie weit kann man eigentlich gehen und sollte man überhaupt ein solches Arsenal von Beschämungspraktiken in Betracht ziehen? Selbst dann, wenn es vielleicht für einen guten Zweck ist, nämlich die Erde zu retten, das Klima zu retten, wie auch immer.
Denn die Adressaten solcher Aktionen können auf zweierlei Weise reagieren. Sie können sich ertappt und schuldig fühlen. Dann werden sie sich schämen und vielleicht etwas ändern. Oder aber sie finden die Aktion unterirdisch, weil sie sich keinerlei Unrecht bewusst sind. Dann werden sie gekränkt sein und nichts ändern. Diese feine Unterscheidung habe ich im Buch »Lob der Scham« des Schweizer Psychiaters und Psychotherapeuten Dr. Daniel Hell gelesen. Daniel Hell war als Psychiatrieprofessor tätig. Heute ist er emeritiert und arbeitet noch als Therapeut in der Klinik Hohenegg bei Zürich.
Wenn ich gekränkt bin, dann finde ich etwas ungerecht, was mit mir geschieht. Bei der Scham fühle ich mich im Unrecht. Ich fühle, dass ich einen Wert, den ich allenfalls übernommen habe, dass ich diesem Wert nicht gefolgt bin, dass ich gegen diesen Wert gehandelt habe.
Was Ute Frevert mit dem Begriff der Beschämung beschrieben hatte, kann in Daniel Hells Auffassung als Kränkung bezeichnet werden, da der oder die Beschämte sich selbst nicht im Unrecht sieht. Beschämte schämen sich demnach nicht für das, was ihnen vorgeworfen wird, da sie selbst ihr eigenes Handeln nicht für falsch halten. Vielmehr fühlen sie sich durch die Beschämung gekränkt, ungerecht behandelt.
Und die Scham ist anders. Scham ist das Gegenteil. Scham fragt manchmal beharrlich und manchmal sehr schmerzlich und unangenehm nach dem, was man selbst dazu beiträgt. Und das ist für mich ein Hauptgrund, wenn man wirklich für Autonomie ist, dass man die eigenen Werte hat, dass man sich selber verwirklicht, dass man nach dem sucht, was einem wirklich selber auszeichnet und wichtig ist.
Daniel Hell beobachtet mit Sorge einen gesellschaftlichen Rückgang des Sich-Schämens zugunsten von Gekränktsein.
Man spricht dann von einer narzisstischen Problematik. Ich vermeide eigentlich diesen Ausdruck. Aber man ist dann persönlich so verletzt und fühlt sich so gedemütigt und in Frage gestellt von außen. Das ist das Problem, dass man sich nicht mehr gleichsam als Subjekt, als Person empfindet, sondern man ist dann gleichsam nur das Objekt eines Täters. Und das schwächt den Menschen.
Auch andere Therapeutinnen und Therapeuten sprechen von der narzisstischen Epidemie. Menschen sind zunehmend unzufrieden mit sich selbst, da sie ihrem Idealbild nicht gerecht werden. Das wiederum, glaubt man dem Emotionssoziologen Christian von Schewe, könnte mit den erhöhten individuellen Anforderungen und dem Performance-Druck unserer Leistungsgesellschaft zusammenhängen. Die ständige Abwertung des Selbst, die einem von außen suggeriert wird, löse in den Menschen keine kritische Selbstreflexion aus, so der Psychotherapeut Daniel Hell. Stattdessen fühlen sie sich angegriffen, abgewertet und verharren als Opfer in einer ohnmächtigen Handlungsunfähigkeit. Scham hingegen habe einen konstruktiven Charakter.
Es war ein sehr unangenehmes Gefühl, aber jedes Gefühl führt dazu, dass man sich selber als Ganzes und nicht in Teilen, als ganzer Mensch spürt. Wissen Sie, dann, wenn man in Gefahr ist, verletzt zu werden oder fragil zu sein, gleichsam auseinanderzubrechen, dann ist vielleicht dieses Gefühl hilfreich, doch sich als Ganzes weiterzufühlen.
Meine Spurensuche nach dem Hilfreichen und dem Hemmenden an der Scham hat mir zunächst einmal gezeigt, es ist völlig normal, dass ich mich manchmal schäme. Und dieses Gefühl hat seine Berechtigung. Sich zu schämen ist vor allem dann hinderlich, wenn es durch Leistungs- oder Performance-Druck ausgelöst wird. Wie zum Beispiel bei meiner Freundin Lara.
Ja, das kommt sogar regelmäßig vor. Ich bin in einem Raum mit vielen Menschen und wir diskutieren über einen Sachverhalt oder versuchen gerade thematisch Ziele zu knüpfen oder Argumente zu finden, Argumente auszutauschen. Aber ich kenne die Leute nicht so gut. Und genau, ich habe natürlich auch Ideen, dazu etwas beizutragen. Genau, aber ich traue mich nicht so wirklich, was zu sagen. Auch da so die Angst davor, gesehen zu werden und irgendwie was Falsches zu sagen, was Leute irgendwie dumm finden.
Wenn wir dann auch noch für unsere vermeintliche Unzulänglichkeit beschämt werden, können wir uns gekränkt fühlen. Ein äußerst destruktives Gefühl. Positiv betrachtet ist Scham aber ein Ausdruck von gegenseitigem Respekt und der Anerkennung meiner Mitmenschen. Wenn ich mich schäme, vermittle ich meinem Gegenüber nicht nur, dass mein Verhalten falsch war und dass ich gewillt bin, es zu korrigieren, ich signalisiere auch, dass seine oder ihre Bedürfnisse mir etwas bedeuten. So wie bei meinem Bekannten Jonas, der seiner Partnerin bestimmt kein zweites Mal so eine Szene machen wird.
Das kennen alle eigentlich, dass es dann irgendwie in einer Liebesbeziehung manchmal Konflikte gibt, wie man Zeit verbringen möchte oder ob man jetzt den Abend zu zweit verbringt oder mit Freundinnen oder so. Und in der konkreten Situation war es, glaube ich, einfach so, dass ich gemerkt habe, ich schaff's heute nicht, mit anderen Menschen zu sein, als mit meiner Partnerin. Und sie hatte aber ganz eindeutig das Bedürfnis, mit anderen Menschen zu sein. Und ich habe ihr so eine Szene gemacht, dass sie am Ende den Abend gar nicht hätte genießen können, mit ihren Friends zu sein ohne mich. Und da habe ich mich unglaublich für geschämt.
In welchen Situationen und wofür wir uns schämen, bleibt höchst individuell. Und das gilt es für jeden und jede herauszufinden. Im besten Fall lernen wir dabei etwas über uns selbst, wie Regine Munz feststellt.
Die Scham lädt uns eigentlich ein in eine Entdeckungsreise dessen, was uns eigentlich wichtig ist, wie wir gesehen werden wollen, was daran an uns nicht so stimmt und nicht so funktioniert und wie wir damit umgehen wollen. Also es ist eben eine Expedition mit offenem Ende.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Synapsen, der Wissenschaftspodcast von NDR Info. Wir sprechen über aktuelle Themen, die nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Gesellschaft bewegen. Es geht zum Beispiel darum, wie fruchtbar unsere Böden noch sind, um die Erfolgschancen von Krebsscreenings und die biologischen und ethischen Grenzen der Reproduktionsmedizin.
Also es gibt eine Studie, da wurden 42 Zusatzleistungen ausgewertet, die Frauen fruchtbarer machen sollen angeblich. Und da haben die Forschenden herausgefunden, über die Hälfte bringt nichts.
Dabei sind wir nicht allein. Wir sprechen hier jede Woche mit Journalistinnen, die zu den Themen recherchiert und mit Forschenden gesprochen haben. Wir, das sind meine Kollegin Lucy Kluth und ich, Maja Bachtiarowitsch.
Und man muss sich auch vor allen Dingen einfach massiv klar machen, Reproduktionsmedizin ist eben kein Garant dafür, dass man sich diesen Wunsch, dass man ihn wirklich wird, sich erfüllen können.
Den NDR Info-Podcast Synapsen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört.